Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge loslegen, mag ich dich ganz, ganz herzlich zu unserem traumasensiblen Dezember einladen. Der Dezember und gerade die Weihnachtszeit ist für viele Queens, Kings, Queens leider oft gar nicht so die besinnliche und schöne Zeit, sondern eben oft eine schwierige, eine dunkle, eine potenziell auch triggernde Zeit, wo einfach viele Erinnerungen und Dinge hochkommen. Und deswegen haben wir dieses Jahr nicht nur unseren Online-Kongress, sondern einfach den gesamten Dezember zum traumasensiblen Dezember gekürt. Das heißt, du hast, wenn du dich anmelden magst, den gesamten Dezember quasi einen Adventskalender, der aber nicht nur bis zum 24. geht, sondern bis zum 31. Das heißt, vom 1. bis 31. Dezember bekommst du jeden Morgen einen traumasensiblen Impuls von uns mit ganz, ganz vielen tollen SpeakerInnen, die die Türchen für dich, für uns gefüllt haben mit Workshops, mit Speakings, mit Impulsen, mit Selbstregulationsübungen. Ganz viel zum Mitmachen, zum Mitdenken, zum Reflektieren, zum Wachsen. Und dann gibt's ergänzend zum Adventskalender vom 16. bis 22. wieder auch unseren Online-Live-Kongress. Das heißt, in diesen 7 Tagen kriegst du anstatt deiner täglichen Türchen morgens mit Videos zum Anschauen, kannst du 2-mal am Tag live dabei sein, wie wir von einmal um 14 und einmal um 19 Uhr mit SpeakerInnen live sprechen, live aufzeichnen und du kannst live deine Fragen direkt deinen LieblingsspeakerInnen stellen. Wir sind wirklich komplett bunt dieses Jahr von den unterschiedlichsten Themen, von Traumata, Therapie, Kunsttherapie, Tanztherapie. Wir haben auch ganz viele Betroffene, also Queens, die selber sprechen. Wir haben wundervolle SpeakerInnen mit dabei, unter anderem Dami Schaar, Verena König, Dr. Milena Hauptmann. Wir haben KünstlerInnen mit dabei, Morgane, Claudia von der Lind. Also wir sind ganz, ganz groß dieses Jahr und ich freue mich riesig, wenn wir gemeinsam dieses Jahr den Dezember ein bisschen anders gestalten als sonst, traumasensibel, mit ganz, ganz viel Wachstum. Wenn du magst, klick gern auf die Shownotes, geh auf unsere Webseite survivorqueens.de oder noch ein /Kongress hinten dran, dann landest du direkt bei uns auf der Kongressseite. Meld dich an, du kannst komplett kostenlos dabei sein, wenn du magst, oder ein Ticket für einen Preis deiner Wahl kaufen. Ganz wichtig, es gibt keinen Kaufdruck, es gibt keinen Stress, egal ob du 0 Euro oder 150 Euro für dein Ticket zahlst. Du bekommst alle Aufzeichnungen dauerhaft zur Verfügung. Die Türchen löschen sich nicht nach 24 Stunden. Du bekommst die Aufzeichnung vom Adventskalender und vom Online-Kongress und kannst es ganz entspannt in deinem Tempo entweder dieses Jahr oder auch im nächsten Jahr noch schauen. Und damit freue ich mich, wenn wir uns beim traumasensiblen Dezember im Adventskalender oder eben auch beim Online-Kongress sehen. Und nun ganz viel Freude mit der Folge. Hallo Nina, worüber sprechen wir denn in der heutigen FAQ-Folge?
Wir reden heute über ein Thema, was wir, glaube ich, so noch nie im Podcast irgendwie aufgegriffen haben, nämlich über Selbstschädigung, selbstverletzendes Verhalten. Und klamüsern das so ein bisschen auseinander. Also was ist das eigentlich? Wann ist es eigentlich Selbstverletzung? Also wir sind da sehr ins Philosophieren gekommen. Und was machen wir? Also was machen wir denn dann jetzt damit? Also was ist das? Wo kommt das her? Was hat das vielleicht für eine Funktion? Und beleuchten da unter anderem auch so ein paar paradoxere Ansätze für das Ganze.
Damit würde ich sagen, viel Freude bei der Podcast-Folge.
Viel Spaß!
Hi Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Er ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen, starken Menschen, die Traumata erlebt haben, ihre Tipps und Tricks mit dir teilen, ihren Heilungsweg. Und wir haben auch immer wieder ExpertInnen mit an Bord, die aus ihrer Praxis erzählen, damit du hoffentlich ganz, ganz viele Impulse für dich und deinen Alltag mitnimmst. Heute sind wir hier als Team, Mai Nguyen, das bin ich, Traumatherapeutin, und Familie Atalanta, heute vertreten durch Nina, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich hier heute durch diese Podcast-Folge. Der Podcast wird dir kostenlos präsentiert von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation und über Spenden finanziert. Daher freuen wir uns immer riesig, wenn du einmal in die Shownotes, in die Podcast-Beschreibung klickst und uns einmal was für ein Käffchen oder vielleicht sogar eine monatliche Spende dalässt. Außerdem, wie immer, bitte achte gut auf dich beim Hören. Mache Pausen, wenn du es brauchst. Das ist das Schöne beim Podcast. Du kannst jederzeit auf Pause drücken und zu uns zurückkommen. Und nun wünschen wir dir viel Spaß, viel Freude, viel Inspiration beim Hören dieser Podcast-Folge. Hallo Nina, schön, dass du da bist.
Moin. Ja, was geht?
Ja, bei mir geht hier unser neues Podcast-Setup ausprobieren.
Ja, Mann, Soundboard, Alter. Das wird so peinlich. Egal, ich sitze hier mit meinem Käffchen und freue mich, wieder so hier zusammenzukommen und mal wieder zu sabbeln über die Themen, die Welt bewegt oder auch die kleinen Leute der Welt.
Die Survivor Queen, King und Queen Welt auf jeden Fall.
Die, genau, ja, genau die.
Genau, und ja. Wenn ihr gerade zuhört und euch wundert eigentlich, wo wir eigentlich unsere Themen immer so aus dem Hut zaubern, wir zaubern die tatsächlich aus einer Umfrage. Also wir haben unten auch in den Shownotes einen Link, der heißt irgendwie Fragen einreichen oder so ähnlich. Den könnt ihr einfach anklicken, wenn ihr eine Frage habt, die ihr einfach hier in unser FAQ-Format einreichen mögt. Und dann, genau, gucken wir einmal hier im Monat auf unsere Liste, auf die Antworten drauf und picken uns die Fragen raus, die vielleicht, ja, die hier im Podcast in den 220 Folgen, die wir mittlerweile haben, vielleicht noch nicht so ganz beleuchtet wurden. Oder wo wir einfach das Gefühl haben, das ist gerade sehr relevant für viele. Also, wenn ihr Böcke habt, wenn ihr neugierig seid und wollt, dass wir auch eure Frage nehmen, einmal reinklicken in die Shownotes.
Ja, Mann, wir freuen uns. Es ist immer wieder cool, dann dieses Formular dann aufzumachen und zu gucken, so, oh, es gibt neue Fragen, so. Weil ganz oft geht's dann, also zumindest für mich, ihr müsst euch vorstellen, ich setze mich hier einmal im Monat mit Mai hin, so. Und in der Zwischenzeit brauche ich mir persönlich nicht wirklich viel Gedanken, um den Podcast zu machen. Das macht alles Mai und Kukage. Und ich freue mich dann immer, wenn ich einmal im Monat vorher merke, so, ach ja, richtig, ich kann ja schon mal gucken, ob und welche Fragen da sind. Und das ist immer total aufregend irgendwie, wenn man dann sieht, ah, guck mal, da ist zum Beispiel die letzte Folge gewesen, da gab es da noch was oder so. Oder ganz neue Ideen. Ich dachte, oh ja, Mann, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht. So, also es ist schon, es fetzt, also reicht mal eure Fragen ein. Oder eure Situations, was ihr gerade habt, womit ihr struggelt. Wir lesen auch längere Texte. Vielleicht kein Roman, das wäre nett. Aber ansonsten, ja, immer nett von euch zu hören.
Voll. Ich finde es auch total spannend. Ne? Also was, ich meine, wir haben halt einfach 220 Podcast-Folgen in 5 Jahren jetzt einfach mal ausgestrahlt. Also wir haben übrigens auch gerade 5-Jähriges gehabt. Also einmal wer da.
Happy Birthday.
Genau, Happy Birthday so. To us.
Sagt man Geburtstag zu Podcast?
Was denn sonst?
Erscheinungs online. Happy Birthday, keine Ahnung.
Es ist ja quasi ein innerliches Baby. Und es hat das Licht der Welt erblickt.
Stimmt. Ich freue mich, dass ich fühle mich für dieses Baby wie so eine crazy Tante, die ab und an mal dazukommt und irgendwie so dem Kind so 5 Euro zusteckt oder irgendwelche komischen Sachen, die Eltern dann nerven. So. Irgend so eine Rassel oder irgendwas, was Krach macht.
Das ist ein.
Und dann bin ich wieder verschwunden.
Das ist ein sehr interessantes Bild in meinem Kopf.
Ja, in meinem auch. Tante vom Ich bin die Tante vom Podcast.
Du bist die Tante vom Podcast.
Du bist die Mama.
Nehmen wir so, ist gekauft. By the way, für die, die jetzt zuhören, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns vielleicht haben wollt, wir haben ganz exciting News, die wir jetzt gerade, ich sag mal, ausprobieren, werden im Oktober. Wir überlegen bestimmt schon seit 2 Jahren, Nina, bestimmt, oder?
Ja, kommt in 1,5, 2 Jahre auf
Ja.
jeden Fall safe.
Ja, wir überlegen seit 2 Jahren, ob wir nicht mal langsam unter die LivestreamerInnen gehen. Also aktuell kriegt ihr uns ja quasi asynchrone über einen Podcast alle 2 Wochen auf die Ohren. Und wenn ihr Bock habt, live einmal im Monat zum Webinar, wobei das Thema ja auch nicht immer für dich, für euch spannend ist, ne? Und wir hatten gedacht, auch irgendwie ist auch mal schön, bisschen Zeit zusammen zu haben, ne? Dass ihr vielleicht Fragen stellen könnt, wir quatschen, schreiben können. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir den Oktober, also Oktober 2025, wann auch immer ihr diese Folge hört, zum Livestream nutzen. Wir werden im Oktober, Dienstagabend, haben wir schon eine feste Uhrzeit.
Ich glaube, alle 2 Wochen, Dienstagabend, ich weiß nicht, ich schmeiß mal so 18:30 in den Raum.
Ich hatte 18 Uhr in meinem.
Oder 18 Uhr. Das werdet ihr noch mitbekommen.
Ja.
Das ist ein Grund für euch, weiterhin fleißig hier einzuschalten.
Oder Newsletter zu lesen oder bei Insta
Oder
reinzuschauen.
Newsletter.
Genau.
Genau. Ja, dann machen wir so ein Survivor Quoptober, nee, Oktober Quoptober, oder?
What? Wo kommt denn das Quop her? Von Queen oder
Na,
was?
von Queen.
Oh Gott.
Queen Oktober klingt halt scheiße. Quicktober, Queen Talk. Wir werden das bis dahin wahrscheinlich noch geklärt haben.
Genau,
Ja.
also Nina wird alle 2 Wochen dabei sein, aus persönlichen Gründen. Und ich werde aber quasi,
Therapie.
vielleicht schaltet sie sich doch an Therapietagen dazu. Wir gucken mal.
Das hängt ganz am Grüße gehen raus an unsere Therapeutin. Am Vermeidungslevel an diesem Abend, der da dann ist, und am Müdigkeitslevel hauptsächlich. Je nachdem, wie sehr sie uns totgespielt hat an dem Tag.
Unwahrscheinlich auch am Gaga-Level. Also selbst wenn Nina an den Therapietagen auftaucht,
Oh, oh, ja, das wird witzig.
erwartet nicht allzu viel Niveau an den Tagen. Also, ich fasse zusammen, Oktober, Dienstagabend, genaue Uhrzeit findet ihr noch raus, werden wir 1, 2 Stunden live sein. Auf Twitch werden wir dort streamen, kriegt ihr aber auch noch alles an Infos. Und wenn ihr Bock habt, kommt ihr dazu und dann quatschen wir eine Runde zusammen.
Ja, und das Coole ist halt, dass Twitch für euch kostenlos ist. Also es ist im Prinzip wie YouTube, nur mit Live. Also ein Konto genügt und mehr braucht es an der Stelle nicht. Und an der Stelle schon mal der offizielle Aufruf. Also ich habe unnormal Bock, mit euch Reactions zu machen auf Dokus, die euch interessieren oder sowas. Wo ihr sagt, ey, das tät mich, es ist mir vollkommen wurscht, ob das Light-Content ist, wo man denkt, da kann man mal super drüber lachen. Oder ernstere Themen. Ich mag gerne beides abdecken. Ich liebe es, Reactions zu konsumieren und ich möchte gerne Reactions machen. Also falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das wäre was, da möchte ich hier Nina und Mai mal drauf reacten sehen bei Twitch. Schickt uns das per Mail oder per über das Fragen irgendwo. Also schickt es uns einfach mal oder per Insta. Dann sammeln wir das schon mal für den Oktober. Weil ich bin ultimativ hyped, ne? Also ich
Für alle, die gerade keine Ahnung haben, wovon Nina gerade spricht. Es
Ja, sorry.
gibt so einen, ich glaube, ich kriege einen auf den Deckel, wenn ich Trend sage, aber es gibt
Boah.
eine Art von Format online, bei dem gucken sich Menschen, das sind dann meistens YouTuberInnen oder StreamerInnen oder eben dann vielleicht in Zukunft Nina und ich, also TherapeutInnen und SozialarbeiterInnen, die gucken sich ein Video an. Meistens sind das YouTube-Videos und die gucken wir uns live zusammen an. Ja, das heißt, ihr könnt uns Videos vorschlagen, die wir gucken sollen. Und dann gucken wir uns die zusammen an und haben dann da unsere Kommentare zu. Vielleicht machen wir zwischendrin auf Pause und finden irgendwas
Ich
total
werde
toll.
so oft auf Pause drücken, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ich nehme den Pauseknopf weg.
Manu!
Genau, zwischendrin auf Pause drücken, Kommentare haben von, ich sag mal, absolut stumpfen, dummen, lustigen Kommentaren hin zu traumasensiblen Einordnungen, psychologisch. Also
Ja.
wir sind neugierig, was ihr uns einschickt und dann gucken wir mal, was wir mit den Dingen machen.
Ja, Mann. Und ich glaube, so das eine oder andere Zockerstündchen könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, haben wir auch schon gesagt. Nina und ich sind ja zwei kleine Zockerinnen. Und wenn ihr Lust habt, spielen wir auch einfach mal. Und ihr dürft mit uns spielen und uns beim Spielen zugucken.
Cool.
So,
Ja, so
damit würde
jetzt
ich,
aber.
genau. Nina, magst du uns die Fragen vorlesen, die wir eingesendet bekommen haben für heute?
Ja, es wird, also ich glaube, dafür sind wir jetzt mittlerweile bekannt, dass wir Themenschwankungen und ernsthaftig zu leichtfüßig in wenigen Sekunden hinkriegen.
Das können wir.
Aber heute soll es tatsächlich um Umgang mit Selbstschädigung bzw. selbstverletzendem Verhalten gehen. Und wir haben eine Frage eingesendet bekommen von Ma. Und zwar gerade taucht ein sehr strenger, selbstschädigender Anteil auf, der mich daran hindert, genug zu trinken. Kognitiv weiß ich, dass das nicht gesund ist und ich würde gern mehr trinken, aber irgendwas blockiert dann total. Wie kann ich in Kontakt oder ins Gespräch mit diesem Anteil kommen? Ich weiß aktuell nicht mal, welcher es ist. Und wir haben uns gedacht, das ist natürlich jetzt sehr spezifisch auch auf Anteile bezogen, aber wir haben so beim Fragen durchgucken gemerkt, wir haben hier, glaube ich, noch nie so wirklich über Selbstverletzung, selbstschädigendes Verhalten gesprochen und dachten, das wäre mal ein guter Anlass, da weiter drin einzusteigen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns ist und war es ein großes Thema einfach in der Heilung.
Ja, ich überlege gerade anders. Also ich glaube, bei mir war ganz viel, ich sag mal, nicht das klassische selbstschädigende Verhalten, sondern da musste man und musste auch ich deutlich genauer hinschauen, um überhaupt zu erkennen, dass das gerade nicht so förderlich ist, was ich tue. Genau.
Ja.
Wollen wir einfach mal einsteigen mit, was ist eigentlich selbstschädigendes Verhalten? Magst du vielleicht einfach mal starten, wie würdest du es umreißen für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal diesen Überbegriff hören, ne? Der wird ja auch mit SVV oft schnell abgekürzt.
Ja.
Selbstschädigendes Verhalten. Wo ist das zweite V? Selbstverletzendes Verhalten. Ah, genau, da kommt
Selbstverletzensverhalten.
das zweite V her.
Genau. Für diejenigen, ich weiß nicht, wie empfindlich mein Mikro gerade war, es hat gerade bei mir geklingelt,
Hab
also nicht
nichts
wundern,
gehört.
es war nicht bei euch. Du hast nichts gehört, ich wollte es nur nochmal sagen. Ich ignoriere das konkret gerade.
Ja.
Also selbstverletzendes Verhalten. Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt so dieses, mich sträubt es irgendwie klassisch zu sagen, die klassische Vorstellung von selbstverletzendem Verhalten ist, glaube ich, sehr stereotyp geprägt. Ich glaube, das Wort, was den meisten unbewusst oder bewusst in den Kopf schießt, ist Ritzen als Wort. Was, ja, können wir ja noch drüber reden, dass das irgendwie, naja, vielleicht nicht ganz so wirklich das i-Tüpfelchen der Premium-Language ist für dieses Verhalten.
Na.
Genau, das ist das, was den meisten einfällt. Man spricht dann eher von Schneiden als Ritzen, um es schon mal so irgendwie so zu sagen. Aber das ist halt nur so, sage ich mal, der obere Deckel und die Oberfläche des Eisbergs der Selbstverletzung. Weil, wie du schon gesagt hast, die meisten selbstverletzenden Verhaltensweisen, und ich glaube, das ist in der Therapeuten- und Psychiaterwelt auch noch gar nicht so angekommen, ist gar nicht so sehr körperlich oder so klar sichtbar, dass man das jetzt so sozusagen deklarieren kann. Ich weiß zum Beispiel jetzt, um es mal irgendwie greifbarer zu machen, dass unser selbstverletzendes Verhalten, was wir mittlerweile nicht mehr so haben, beziehungsweise unter Kontrolle haben, ist gewesen, dass wir uns immer Content reingezogen haben, von dem wir safe wussten, das triggert uns. Also, und halt irgendwelche Dokumentationen oder irgendwelche Krimis, Thriller, Horrorsachen, wo wir quasi am Anfang schon sagen konnten, wenn wir das gucken, wird es uns safe hinterher schlecht gehen. ohne dass wir das, sage ich mal, so bewusst hatten. Also es war eher so ein unbewusstes Ding, dass man irgendwie in so einem Versuch von Kontrolle sich dann sowas reingezogen hat. Das war so unsere erste Begegnung mit dem Wort Selbstverletzung, dass wir irgendwann gemerkt haben, irgendwie ist es nicht so gut für uns. Warum machen wir das eigentlich so? Und genau, also deswegen mag ich halt persönlich auch nochmal den Fokus auf solche Sachen legen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind, wo man erstmal so denkt, so, ja, also ich habe halt schon Leute hören sagen, die dann sagen, oh, das habe ich auch manchmal, so, was ist da jetzt so schlimm dran? Genau. Ja, ich mache erstmal Punkt.
Danke dir fürs Teilen.
Ja.
Ich glaube, das finde ich schon voll gut, dass du ein gutes Fass aufgemacht mit dem, es gibt halt mehr als das Klassische, ne, was man sich unter Stereotypen selbstverletzend vorstellt, das Ritzen, ne, sich verletzen. Und da vielleicht einfach so ein bisschen als Psychoedukation für euch, die zuhören, so ein bisschen die Oberbegriffe, die Pötte, in die man selbstverletzendes Verhalten so reinlegen kann. Na, und das Erste, ich sage mal, das ist die Spitze des Eisberges, das ist das, was man sehen kann, das ist das,
Ja.
was eben, ja, ich sag mal, klischeehaft und klassisch da ist. Na, da sprechen wir von direkten körperlichen Verletzungen. Na, da sind wir beim Schneiden, Ritzen, aber auch Kratzen. Na, das ist zum Beispiel was ich ganz doll hatte. Ne? Ich hatte ganz, ganz dolle Neurodermitis den Großteil meines Lebens, spannenderweise bis ich in Therapie gegangen bin, dann war die noch mal ganz dolle. Kann man sich auch denken, warum. Und irgendwann ist die einfach weggegangen. Ne? Also da war ganz, ganz viel für mich übers Kratzen drin. Können wir auch gleich noch mal mehr drüber sprechen, warum. Ne? Aber es ist ja im Prinzip auch eine Selbstverletzung der eigenen Haut. Ne? Sich selber schlagen, beißen, sich andere Arten von Wunden zufügen. Ich führe es hier mal nicht weiter aus. Wenn ihr beim Zuhören merkt, dass bei euch gerade das Nervensystem anspringt, macht ein bisschen Pause, macht eine Selbstregulationsübung. Das ist wichtig, ne? Das hier sind potenziell schwierige Themen heute.
Ja.
So, das einmal der Topf Nummer 1, so Spitze des Eisbergs. Das können wir meistens relativ gut sehen.
Ja.
Im Topf Nummer 2 haben wir Verhalten ohne sichtbare Verletzungen. Und da sind wir zum Beispiel bei dem, was unsere Hörerin oder unser Hörer geschrieben hat, ne? Mit dem immer wieder zu wenig trinken. Erstmal keine sichtbaren Verletzungen, aber das schadet natürlich deinem Körper. Also sowohl, dass es an dem Tag selber schwierig ist, ne? Also wenn wir zu wenig Flüssigkeit haben, funktioniert unser Gesamtsystem schlechter, unser Hirn kann weniger arbeiten, vielleicht dehydrieren wir auch, kippen wir um, je nachdem, wie viel zu wenig Wasser wir trinken. Ne? Das geht über alles, ne? Also nicht nur trinken, sondern auch über Essen. Ne? Also extremes zu viel Essen ist ja genauso schädlich wie extrem zu wenig oder eben gar nichts essen. Wir sind bei anderen Dingen, die man konsumieren kann, ne? Drogen, Alkohol, Medikamente, Sport. Das kennen wahrscheinlich auch viele Queens. Exzessives Sporttreiben. Ne? Das kann, ne? Da sind wir bei Dingen, die zweischneidige Schwerter sind. Sport kann eine unglaubliche Ressource sein. Sport kann aber auch ein selbstverletzendes Verhalten sein. Ne? Wenn ich mich immer wieder an meine Grenzen treibe und meinen Körper eigentlich auslauge und nicht ihn fit halte. Ne?
Ja. Ich bringe an der Stelle noch hypersexuelles Verhalten.
Yes.
Da kann ich mich outen, da gehören wir dazu mit ein, wo wir gerade dran arbeiten, Pornografiesucht und so weiter, wo man einfach merkt mit der Zeit, das hat eben mehr Effekt negativ als positiv. Genau, und das, ich muss schon die ganze Zeit dran denken, als wir in der Klinik waren, dass wenn ich halt angegeben habe, ne, es gab Selbstverletzungen, das war mal Pflicht, das dann zu melden bei der Pflege und dann eben auch hier schön Verhaltensanalyse, ja, auszufüllen. Und dass ich im Prinzip jedes Mal dann dastand, sag ja, hier, ich habe mich verletzt. Und die erste Frage, die kam, war halt, ja, ich muss es mir angucken. Und dann sage ich, ich so, ja, es wird schwierig. Wieso? Ich sag, weil das nicht sichtbar ist. Na, ist die Wunde tief? Ich sag, es gibt keine physische Wunde. Nur emotional. Ach so. Ja. Und das, also, genau das ist halt das Ding, so, da, die Leute denken nicht daran, dass man sich seelische Wunden zufügen kann oder halt körperliche Wunden, sage ich mal, zufügen kann, ohne dass das heißt, dass der Körper Spuren davon trägt. Und das war unsere stereotype Erfahrung in der Klinik mit selbstverletzendem Verhalten. Genau, wo ich dann dachte so, ja.
Ja,
Und
gutes
ja,
Beispiel.
also auf solche Sachen trifft man dann halt. Genau.
Danke dir fürs Ergänzen.
Ja.
Und wenn wir da schon an der Kategorie sind, auch einfach riskantes Sexualverhalten. Ne? Da sind wir auch drin. Das ist erstmal keine sichtbare Verletzung, aber potenziell erlebe ich dadurch dann wieder anderes.
Ja.
Und ich mache.
Halt immer so dieses an der Kante entlang schrammen und immer so ein bisschen den Peak zu weit ziehen.
Ja.
Eine Sache, die mir auch noch einfällt, ist zu heiß duschen und solche Geschichten. Also, dass man gerade auch in dissoziativen Geschichten, wenn man merkt, dass man den Körper nicht richtig spürt, dazu neigt, auch unbewusst halt Reize höher zu wählen, als das für den Körper eigentlich gut wäre.
Ja.
Das daran dachte ich jetzt noch, das wollte ich noch
Ja. Voll gut.
reinschmeißen.
Danke.
Ja.
Und auch an der Stelle vielleicht einfach kurz zur Einsortierung, weil ich weiß, das Thema Sexualität ist für viele Betroffene ein schwieriges Thema. Wir haben hier im Podcast auch schon bestimmt schon 4 Jahre alt ein immer noch sehr aktuelles und wundervolles Interview mit Dr. Melanie Büttner. Das ist meine Ausbilderin, die ist Trauma- und Sexualtherapeutin. Wundervolle Folge, wo wir nochmal ganz, ganz viel über Trauma und Sexualität sprechen. Ganz große Empfehlung, wenn ihr da nochmal tiefer einsteigen wollt. Und auch beim Thema Sexualität einfach, ne, es ist wie bei so vielen Dingen, ihr merkt schon, das ist immer zweischneidig, ne? Also Sexualität kann total empowernd sein, ne? Sich da, ich sag mal, sich die eigene Sexualität, den eigenen Körper zurückzuholen, zu sagen, ich mache das jetzt so, kann aber eben auch in eine leider ungesunde Richtung gehen, die dann ja in verletzende Richtung gehen kann.
Genau. Ich hatte gerade einen Gedanken, der verflüchtigt sich gerade. Komm bitte wieder. Ja, wie du halt meinst, es ist dieses Zweischneidige, dieses, also ich hab genau, das war der Gedanke, ich habe halt so drüber nachgedacht, so, naja, aber was ist denn, oder ab wann ist es denn jetzt Selbstschädigung und ab wann ist es denn das nicht? Also, woran erkenne ich das? Woher weiß ich denn jetzt, ne, weil viele sagen dann, ja, ich knibbel halt auch an den Nägeln, also wir sind Nägelkauer, das ist so Skinpicking und so weiter ist halt auch bei uns ein Riesenthema. Woran weiß ich denn jetzt, das ist selbstverletzendes Verhalten? Ganz häufig, wenn ich jetzt gerade bei mir an Skinpicking denke, ist es halt auch was in, sag ich mal, anderen Krankheitsbildern eher so ein Stressding ist, aber du verletzt dich ja auch. Es ist dann selbstverletztes Verhalten. Muss ich jetzt eine Verhaltensanalyse schreiben in der Klinik oder wo fängt das an? Also ich weiß, dass wir das in der Klinik halt ganz häufig hatten, auch unter den Patienten halt dieses Thema so, ich habe jetzt gerade das und das gemacht. Das ist mir jetzt hinterher erst aufgefallen, dass ich das gemacht habe. So alltägliche, sag mal, alltägliche Dinge, ne? Wie knibbeln so und ab wann muss ich jetzt eine Verhaltensanalyse schreiben? Ab wann war es jetzt selbstschädigend? Weil, ja, also es ist halt, das merke ich halt richtig, dass ich so denke, so, ja, ist es dann jetzt schon Selbstverletzung? Und wie merke ich das? Und wie kriege ich das raus? Und so, das ist so Fragen in meinem Kopf gerade bewegen. Ja, ist so, also, weil ich bin ja auch irgendwann erst auf den Trichter gekommen. dass die Hypersexualität Selbstverletzung ist. Und deswegen dachte ich gerade auch so, weil das hätte ich ja vor Jahren nie so betitelt.
Ja.
Beziehungsweise hätte ich es gar nicht auf dem Schirm gehabt, so richtig. Aber ja, es ist halt so. Merke ich so, das rattert in meinem Kopf.
Ja, wollen wir das ein bisschen
Ich,
beleuchten?
ja, hol mal die Taschenlampe.
Okay, ich habe noch einen dritten Topf an
Oh ja,
Kategorie.
noch
Den
ein Topf.
schiebe ich mal zur Seite. Dann machen wir einen kleinen Cliffhanger und beleuchten die Frage. Ich finde ich schön.
Ja, ja.
Ich würde Funktion in den Raum werfen. Welche Funktion erfüllt denn das Verhalten? Ja, also. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, weil das nicht ihr seid, aber wenn ihr Lust habt, können wir es natürlich auch an eurem Beispiel exerzieren.
Ja.
Das Beispiel Sport. Wir hatten ja gerade, ne, so Sport,
Ja.
vielleicht exzessiver Sport. Ne, gehe ich joggen, weil es mir Spaß macht und weil ich da Bock drauf habe, dann ist das eher gesundes Verhalten. Ja?
Ja.
Gehe ich joggen, um mich so zu erschöpfen, dass ich dann nichts mehr fühlen muss? Das ist eher selbstschädigendes Verhalten. Also selbstschädigend in Anführungsstrichen, ne? Es ist ein
Ja.
Coping-Mechanismus. Wir joggen nicht, um zu joggen, weil wir es wollen, sondern wir joggen, um etwas anderes zu erreichen, was wir aber gesünder oder anders erreichen könnten.
Ja, checke. Also ja, Funktion. Und dann spielt ja halt auch Bewusstwerdung eine ganz große Rolle. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube kaum, dass jemand, der das so macht, mit dem exzessiv Sport treiben zum Beispiel, sich dabei denken würde, ich gehe jetzt laufen bis zur Erschöpfung, um mich von meinen Symptomen abzulenken, sondern das ist ja, glaube ich, eine sehr unbewusste Sache. Also klar, es ist dann trotzdem selbstschädigend, aber ich glaube, es braucht halt so die Bewusstwerdungs Konstante bei einem selber, weil irgendjemand, der halt dann von außen gesagt kommt, so, ja, ist voll, also ich mach jetzt mal den Jugendling, boah, ist voll toxisch, was du da machst, so, dass du immer so viel joggen gehst, bist völlig fertig, kannst dich gar nicht mehr konzentrieren, so. Und das Gegenüber würde ja dann wahrscheinlich in den meisten Fällen eher erstmal mit Abwehr reagieren und sagen, so, nee, das macht mir Spaß und ich brauche das, sonst komm ich nicht klar, so. Also ich dachte gerade so, dass es wahrscheinlich bei dem Individuum, das die Selbstschädigung betreibt, dann wahrscheinlich auch einfach die Deklarierung ab einem gewissen Punkt braucht, so von wegen, nee, das mache ich eigentlich, um von mir wegzukommen und nicht, weil es mir gut tut. Also so dieses, ich tue mich schwer damit, dass es Leute erreicht, wenn es von außen deklariert wird, das, was du da machst, ist schädlich. Bei vielen Sachen, glaube ich, weiß ich, macht Sinn so. Also wenn sich jemand schneidet oder wenn jemand exzessiv Drogen konsumiert und so weiter, dann macht schon Sinn. Also ich merke so richtig, das ist so richtig so. Ich denke in so eine Gasse, dann denke ich so, nee, eigentlich ja nicht. Geh da wieder raus, geh in eine andere Gasse. So, nee, eigentlich auch nicht. Ja, ich bin heute sehr, sehr fluktuierend in meinen Gedankenprozessen.
Ja, wir philosophieren ein bisschen zusammen.
Ja. Ja. Und irgendeinen Gedanken hatte ich auch wieder, der ist schon wieder weg, aber der kommt wieder.
Ja.
Ja.
Was ihr beschreibt, mit dem sich das klar haben, präsent haben, hey, das ist schädigend. Ich finde, das ist, ja, da sind wir im Prinzip schon in Therapie oder im Selbsterkenntnisprozess, ne? Also quasi der erste Schritt, und das ist ja auch die Frage von unserer Hörerin und wahrscheinlich auch von vielen anderen, die zuhören, wie kann ich damit umgehen? Und der erste Schritt ist, und das hat sie ja getan, indem sie uns geschrieben hat und das so benannt hat als selbstschädigendes Verhalten, ne? Erkennen, dass etwas selbstschädigend ist. Und ich glaube, der Erkenntnisprozess kann ganz unterschiedlich sein. Das kann tatsächlich eine Selbsterkenntnis sein, so ein Wait a minute, ich glaube, das ist gar nicht so gut, was ich mache. Das kann therapeutisch, Coaching, beratend passieren, dass jemand anders aus, ich sag mal, einer professionellen Macht- und Erfahrungssituation sagt, sagen Sie mal, haben Sie schon mal über XY nachgedacht? Das können FreundInnen und Familie sein, wobei das natürlich schwieriger ist, ne, das dann auch anzuerkennen. Da hängt es sehr davon ab, wie Ja, wie ist die Vertrauenssituation? Kann ich mich da so verletzlich machen? Ist das in Ordnung, das dann da so zu sagen? Oder greifen da dann Abwehrmechanismen und Verteidigungsmechanismen? Und ich glaube, was tatsächlich in den letzten Jahren ganz viel passiert ist, wo ich mich auch immer wieder selber bei ertappe, ist Social Media. Dass Social Media uns so einen großen Spiegel vorhält, ne? Wenn wir da
Oh
irgendwie
mein Gott,
Videos
ja.
sehen und denken, Scheiße, woher wissen die das? Oh
Ja.
nein! Ja, also ich glaube, die Selbsterkenntnis kann über ganz viele Wege kommen und es ist auf jeden Fall der erste Schritt, ne? Und selbst wenn ich es dann bewusst tue und nicht mehr unbewusst, ne? Wenn ich trotzdem joggen gehe, obwohl ich weiß, dass es mir nicht gut tut, bin ich einen Schritt weiter auf meinem Heilungsweg.
Genau. Ich hab's mir aufgeschrieben, weil meine Gedanken sind heute sehr, ne, also ich schreibe mir jetzt, sobald ich einen Gedanken habe, schreibe ich mir den jetzt mal auf.
Sehr gut, so mache ich das auch.
Aber was du gerade gesagt hast, dieses, ne, es ist bewusst, aber ich kann nichts dran ändern. Da sind wir dann, glaube ich, in dem Bereich, da weißt du, glaube ich, einfach mehr Bescheid, oder vermute ich, weiß ich nicht, wo du spezialisiert drin bist, so. Aber dann sind wir ja eigentlich schon so im Sucht- und Abhängigkeitsbereich, ne? Weil wenn ich was merke, wo ich merke, ja, eigentlich würde ich jetzt auch viel lieber das und das machen anstelle von dem und dem. Aber es geht nicht, weil, und da gibt es ja vielfältige Gründe, dann sind wir ja schon im Bereich von Sucht, von Abhängigkeit. Also ich weiß zumindest, dass das immer so erzählt wurde, gesagt wurde, dass selbstverletzendes Verhalten einfach auch süchtiges Verhalten ist, zumindest ähnlich funktioniert.
Ja, genau so ist
Ja.
es. Ne, also das kann ich sag mal, da kratzen wir so zwei Kategorien an. Das eine ist die Sucht. Ne, also ich habe Suchtdruck. Ne, also je länger ich nicht joggen gehe, desto mehr Druck empfinde ich und muss jetzt joggen gehen. Ja, also da irgendwann drehen sich die Gedanken im Prinzip nur noch darum, dass ich jetzt endlich joggen gehe. Und ihr merkt schon, wir nehmen gerade das Beispiel Joggen und ihr ersetzt das, was es bei euch ist.
Finde, Joggen ist ein gutes Thema.
Oder?
Ja, es ist sehr neutral und relativ neutral.
Die Gedanken kreisen darum, ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich lasse sogar andere soziale Kontakte, Verabredungen etc. dafür sausen, weil ich jetzt joggen gehen muss. Ihr merkt,
Ja.
ich übertreibe ein bisschen, aber das sind tatsächlich die Suchtkriterien, ne, nach
Ja,
ICD-10 bzw.
die
11.
kenne ich ab und an jetzt auch mal. Die musste ich auch fürs Studium mal lernen. Aber ja,
Na,
ich bin aber auch schon am Überlegen, was noch war.
ja,
Craving,
Kontrollverlust, ne?
Kontrollverlust,
Genau.
genau das Gefühl, ich kann es nicht steuern, wann ich das mache, wie ich das mache, wie ausführlich. Na, dass ich nicht sagen kann, okay, nur mal 10 Minuten im Block und dann waren es doch wieder 2,5 Stunden so.
Ja.
Ja. Und das ist halt immer, das glaube ich auch ein Kriterium, dass es halt gefühlt auch immer mehr Raum einnimmt. Also dass es immer mehr wird und mehr braucht. Zumindest weiß ich das bei normalen Drogen,
Genau.
dass es so ein Ding ist, dass, sag ich mal, das ursprüngliche Level nicht ausreicht, um das zu erfüllen, was es dann an der Stelle bräuchte. Ich könnte mir vorstellen, dass das beim Joggen tatsächlich einen sehr ähnlichen Effekt hat.
Ja, man wird
Weil
ja
du ja auch
stärker, ne?
körperlich, genau, du nimmst ja körperlich zu und brauchst dementsprechend wahrscheinlich ja auch dann wieder mehr Reiz,
Ja,
um
genau.
das auszugleichen, den Suchtdruck.
Ja, da sind wir bei dem schönen Fachbegriff Toleranzentwicklung.
Toleranz.
Leider im anderen Sinne, ja.
Ja, das negative Toleranzding. Ja.
Ja. Ah, und einen letzten Punkt, warte, wenn wir schon einmal die Sucht durchdeklinieren, Entzugserscheinungen. Na, und
Ja.
das macht es so schwer, ne, davon wegzukommen, weil wenn du dann ganz lange oder wenn du versuchst, nicht zu joggen, ne, dann kommt die Entzugserscheinung. Und so absurd das klingen mag, ne, wenn wir uns das mit anderen Drogen vorstellen, Alkoholentzug oder härtere Drogenentzug, gibt es genug Filme und Serien und Dokus und das können wir uns vorstellen. Aber dass es selbst für solch ein Verhalten, ne, Joggen, anderes selbstverletzendes Verhalten, dass es da Entzugserscheinungen und Symptome gibt, Das ist so, ne? Gerade wenn du wirklich schon in der Sucht drin bist. Und das wirklich klar zu haben und zu wissen, okay, ich werde, wenn ich jetzt an dem Verhalten das ändern möchte, werde ich Entzugserscheinungen haben. Das ist hart. Ja, und deswegen da dich begleiten lassen oder dir einen Plan machen, wie du damit umgehst, dir Ressourcen aufbauen, Skilltaschen, Dinge, ne? Also es ist, ja, das kann eine richtig fiese Sucht sein.
Und was ich an der Stelle ultra wichtig finde zu sagen, das war was, was mich auch nach wie vor begleitet in meinem Umgang mit selbstverletzendem Verhalten, ist, ne, das hat eine Funktion, da waren wir ja schon mal, es hat eine
Ja.
Funktion. Und es ist ja so therapeutisches, so Lehrbuchwissen, da hat jemand selbstverletzendes Verhalten, der lernt jetzt Skills und dann hilft dem das und dann muss er das nicht mehr machen. Und die Leute sind so, ja, ich lerne jetzt Skills und dann muss ich das nicht mehr machen und stellen dann relativ zügig fest, na, so ganz funktioniert das nicht. Ich kriege dauernd Rückfälle und ich wüsste, jetzt müsste ich eigentlich meinen, keine Ahnung, meinen Chili-Bonbon nehmen und den. Aber ich greife halt zurück auf selbstverletzende Verhalten. Was für mich so in der Reise so ganz wichtig war zu erkennen, ist, dass dieses Verhalten, so wie es sozusagen etabliert ist, egal was es ist, eine sozusagen im Kopf nachvollziehbare für sich selbst so Anwendung Wirkung hat. Und diese Wirkung erreicht man im Prinzip nur durch dieses selbstverletzende Verhalten. Das kann kein Skill der Welt genauso aufrechterhalten, wie es das in dem Moment theoretisch bräuchte. Und deswegen wären so viele Leute dann einfach auch vorfällig, ich mag Rückfall nicht, vorfällig, ja, es hat mal ein kluger Dozent von uns gesagt, er hält nichts von Rückfällen, weil wenn dann, wir sind nie wieder da, wo wir früher waren, sondern immer schon ein bisschen klüger als beim letzten Mal. Deswegen
Schön.
fallen wir höchstens nach vorne, nicht zurück. Das habe ich mir irgendwie mitgenommen.
Ist gekauft, ja.
Ist gekauft. Und einfach sich da Zeit zu nehmen und nicht hart mit sich ins Gericht zu gehen. Also willkommen bei Dogmen und Sachen, die ich selber manchmal nicht hinkriege mit Nina, wo man halt lieb mit sich bleiben muss. Also es ist halt so, dass dieses süchtige Verhalten einen ganz bestimmten Effekt auf dich und deinen Körper hat und du versuchst es zu ersetzen. Das Ding ist, es gibt aber keinen 1:1 Ersatz dafür, was du dir von diesem selbstverletzenden Verhalten erhoffst. Deswegen braucht das eine Weile und es braucht auch noch andere Ansätze, als nur die Selbstverletzung wegzuskillen, sage ich mal. Das machen ja sehr viele, dass sie dann sagen, ja, ich nehme dann meinen Igel bei und mache dann meine Skillkette durch und dann ist der Druck weg und kommt dann in 10 Minuten wieder. Also es braucht halt einen längerfristigen Umgang mit dem Gefühl und mit der Funktion, die dieses selbstverletzende Verhalten hat. Also nur die Selbstverletzung an sich zu behandeln, hilft halt auf Dauer nicht, das zu beenden. Von daher, um mal auf die Fragestellung zurückzukommen, es würde jetzt nichts bringen zu sagen, es gilt jetzt so, dass sie trinken kann. Okay, in dem Fall wäre es wahrscheinlich ganz sinnvoll, weil sie muss was trinken. Aber es würde halt längerfristig das Problem mit dem Kontakt zu dieser Funktion, weil dieses Nicht-Trinken hat eine Funktion für irgendwas. Kontrolle, vermute ich mal, oder halt sowas. Da braucht es halt genau diesen Kontakt und das Gespräch mit diesem Anteil oder mit dem selbstschädigen Verhalten. Was erhoffe ich mir davon?
Ja,
Ich
voll, voll
punkte
gut.
erstmal.
Punkt. Ja, danke dir.
Das war's mit dem ersten Teil der FAQ-Folge zum Thema selbstverletzendes Verhalten. Im zweiten Teil werden wir mehr darüber sprechen, welche Bedürfnisse oder Bedürfnisgruppen eigentlich hinter einem solchen Verhalten stecken können, wie man Selbstschädigung auch als Warnsignal sehen kann und welche Wege es denn für dich dort raus gibt oder geben kann. Bis zur nächsten Folge.